Hallo. Ja, man fühlt sich echt entweder wie die Königin von England oder wie der Papst. Und ich muss mich erstmal hier organisieren, wie ich das alles hinkriege. Ich glaube, ich nehme es lieber in die Hand. Ich wünsche euch allen einen guten Morgen. Hallo. Ich hoffe, ihr seht mich alle. Und ich habe mich sehr auf diesen Tag gefreut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist ja schon ein bisschen komisch, so Gottesdienst zu feiern, aber ich glaube, das Positive überwiegt, oder? Dass wir uns wieder sehen können und dass wir hier gemeinsam sein können. Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, die letzten Wochen Online-Gottesdienste zu machen. Aber irgendwann reicht es dann auch, finde ich. Also ich habe mich wirklich danach gesehnt, euch endlich mal wieder zu sehen. Und ich denke, ganz vielen von euch geht es genauso. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Gerade in unserem Bundesland gibt es viele Lockerungen und viele Sachen werden nicht mehr so streng umgesetzt. Aber trotzdem hört man immer diesen Ausspruch, ja, aber es ist noch nicht vorbei. Und es ist wahrscheinlich auch so. Und wir müssen alle wahrscheinlich noch unter Pandemiebedingungen irgendwie die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate leben. Ich kann es leider nicht ändern. Aber wir stellen uns drauf ein und sehen das Positive und sind trotzdem dankbar. Weil ich glaube, das bewahrt unser Herz. Karl hat letzte Woche in seiner Predigt davon gesprochen, dass Krisen und Notzeiten erzieherische Hilfsmittel Gottes sind. Und ich weiß nicht, als ihr den Satz gehört habt, was ihr da gedacht habt. Das hört man ja nicht so oft, ne? Also Gott der Vater, das ist der liebende Papa, der uns in die Arme nimmt und bei dem wir Geborgenheit finden. Und ja, Amen, das stimmt auch. Aber es gibt halt noch einen anderen Aspekt von Elternschaft und jeder, der Mama und Papa ist, der weiß, was ich meine. Und ich bin mir auch sicher, dass Gott uns durch diese Situation, durch die wir gerade gehen, etwas sagen möchte. Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn ihr so in die Stimmen reinhört, was einfach so gesagt wird gerade, ist ganz oft die Rede davon, Gott will uns wachrütteln, Gott will uns zur Umkehr bewegen. Und ganz oft geht es mir dann so, ich schiebe das immer so schön irgendwie auf die Gesellschaft, ne? Die Gesellschaft, die gottlose Gesellschaft, die Gott nicht mehr mit einbezieht und wir haben Gott aus unseren Gesetzen gestrichen und so. Und es mag auch alles stimmen, bloß was ist denn mein Part? Was ist mein eigener Part? Und ich bin mir sicher, Gott will nicht nur zur Welt allgemein sprechen, zum Land allgemein sprechen, sondern zu uns ganz persönlich. Und dann wird es plötzlich vielleicht uns noch ein bisschen heißer, heißer ums Herz. Und ich denke, es ist gut, dass wir Gedanken machen, uns Gedanken darüber machen. Herr, was möchtest du mir ganz persönlich sagen? Und ich habe heute so gedacht, ein Begriff ist mir so gekommen, als ich an den heutigen Tag gedacht habe und an die heutige Predigt, und zwar Zwischenbilanz. Zwischenbilanz, weil es ist anscheinend ja noch nicht vorbei, also ist es heute mal eine Zwischenbilanz. Und zwar die Frage darüber stellen, was möchte Gott mir, was möchte Gott dir ganz persönlich durch die letzten Wochen sagen? Ich weiß nicht, welchen Prozess du durchgegangen bist die letzten Wochen, was dich bewegt hat, auch in deiner Beziehung zu Gott. Ich weiß es nicht, aber vielleicht sind dir Dinge besonders wichtig wieder geworden. Vielleicht hast du gemerkt, dass du deine Prioritäten vielleicht doch anders setzen solltest, weil, also ich habe es so erlebt, wir haben zwar drei kleine Kinder, aber trotzdem hat man Momente, wo man nur mit sich selber beschäftigt ist, dann plötzlich. Und dann weiß, okay, letztendlich geht es darum, dass ich einmal alleine vorm Herrn stehen werde, nicht mit der Gemeinde im Hintergrund. Zwar wir alle irgendwie gesamt, aber dann doch jeder einzeln für sich. Und es geht im Grunde erstmal um meine persönliche Beziehung mit Jesus. Vielleicht hast du auch irgendwie ganz krass gespürt, wie Gott dich korrigieren will. Vielleicht hast du ganz stark Gottes Ermutigung gespürt. Ich möchte dich aber dran daran oder möchte ich ermutigen, dass du daran festhältst. Weil ich merke schon bei mir selber, wenn der Alltag jetzt so langsam eintrudelt, dann wird plötzlich alles wieder dann doch normal und vergisst man irgendwie so das, was man dachte, okay, das will ich aber wirklich festhalten. Ich weiß nicht, ob ihr da so ein bisschen das nachvollziehen könnt. Aber was mir ganz besonders wichtig geworden ist durch diese Zeit und wo ich auch denke, dass Gott einen Schwerpunkt setzt, sind wirklich die Grundlagen. Nicht irgendwie was total geistlich abgespaced ist, was schwierig ist zu verstehen, sondern ich glaube, dass Gott immer wieder ermutigt und sagt, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Bleib an Jesus dran. Und das ist wirklich basic, müssen wir ja sagen. Aber ich glaube, das wird unser ganzes Leben lang uns begleiten. Und wir müssen uns immer wieder neu daran erinnern, okay, ich bleibe an Jesus dran, egal was passiert. Und so mein Predigttitel, das war jetzt eine lange Einleitung, ich gebe zu, lautet, bleibt in mir. Und ihr habt vielleicht schon auf euren Liedzetteln gesehen, um welche Bibelstelle es heute geht. Und zwar wird es heute um Johannes 15 gehen. Die Situation ist folgende. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs nach Jerusalem und sie sind angekommen und sie sind da in dem sogenannten Obergemach und sie sind nochmal versammelt, Jesus und die 12 Jünger. Nachher verlässt Judas den Raum, die Geschichte kennen die meisten von euch. Und Jesus wusste, okay, das ist der Abend, der letzte Abend mit seinen Jüngern. Er wusste, was passieren wird. Er wusste, die Verhaftung wird kommen. Judas hat verlassen, um ihn zu verraten. Er wusste, er hat nur noch wenige Stunden mit seinen Freunden. Und ich glaube, da redest du wirklich wichtige Sachen. Da kommst du nicht mehr mit einer Erzählung vom letzten Urlaub, was auch nett ist. Aber da geht es nochmal wirklich um die Grundbausteine. Und so lesen wir im Johannesevangelium 5 Kapitel, wie Jesus, was Jesus seinen Jüngern denn sagt in diesem Obergemach. Und ein Thema wollen wir uns rausgreifen heute Morgen, und zwar ist es aus Johannes 15. Und da möchte ich mal die ersten 8 Verse lesen. Jesus spricht da zu seinen Jüngern, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben, denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht bringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Jesus stellt in diesem Bibeltext 3 Personengruppen vor oder 3 Personen, und er spricht zuerst davon, dass der Vater der Weingärtner ist. Gott, der Vater, ist der Weingärtner. Er ist der Herr, ihm gehört alles. Und nicht wir sind der Weingärtner, wir sind nicht die Gärtner, die hier alles bestimmen, sondern Gott ist es. Und Gott als Weingärtner kümmert sich um seine Pflanzen. Er wäre kein Weingärtner, wenn er alles mal so wachsen lassen würde und sich selbst überlassen würde. Dann wäre er nicht der Weingärtner, sondern irgendjemand anderes. Nee, er kümmert sich um seine Pflanzen und er ist bemüht darum, dass möglichst viel Frucht entsteht. Und dazu schneidet er manche Reben ab und er beschneidet auch Reben. Oder reinigt Reben heißt es auch manchmal in manchen Übersetzungen. Und das alles geschieht zum Nutzen und zum Guten. Ich weiß nicht, wer im Garten von euch aktiv ist. Samuel, ja. Und ich glaube, da hat keiner ein schlechtes Gewissen, wenn er so vertrocknete Sachen abknipst, oder? Oder wenn er seine Rosen ganz toll beschneidet, dass sie möglichst viele Rosen hervorbringen. Nee, man tut es, damit es möglichst schön ist, dass die Pflanze gesund bleibt und dass was Gutes draus entsteht. Und wie ich schon gesagt habe, hat Karl diesen Aspekt letzte Woche gut aufgegriffen, dass Gott der Vater voller Liebe ist und seine Liebe ist durch und durch praktisch. In erster Linie zeigt sich seine Liebe dadurch, dass er seinen Sohn gegeben hat. Aber seine Liebe zeigt sich auch daran, dass er seine Kinder erzieht und dass er manche Sachen vielleicht abknipst, die nicht mehr oder die keinen Nutzen haben. Und genau das hören wir jetzt ja nicht so gern. Aber wenn ich jetzt meinen Kindern erzähle, dass ich sie erziehe, hören sie das auch nicht gern. Und sie werden auch nicht gern erzogen. Aber es gehört einfach dazu, dass sie sich gut entwickeln. In Hebräer 12, die Verse 10 und 11, da heißt es, Gottes Erziehung ist immer richtig und gut für uns, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Keine Strafe ist angenehm und während wir sie erleiden, ist sie immer schmerzlich. Doch danach werden diejenigen, die auf diese Weise geformt werden, inneren Frieden und ein Leben in der Gerechtigkeit gewinnen. Ich möchte gar nicht so auf diese Erziehung eingehen, aber ich glaube, dass es sich lohnt, mal sich vielleicht darüber Gedanken zu machen, vielleicht auch du ganz persönlich, weil wir ja natürlich gerne den liebenden Vater mit offenen Armen betonen. Aber Gott ist so viel mehr. Gott ist so viel mehr. Und ich denke, das dürfen wir immer mehr erkennen. Und ich bin mir sicher, dass wir Gottes Erziehung und Gottes Korrektur auch nur zulassen können in unserem Leben, wenn wir diese Vertrauensbeziehung zu ihm haben. Sonst empfinden wir es wirklich wahrscheinlich als Zucht, sage ich jetzt mal. Aber wenn wir Gott vertrauen, dass er den guten Plan hat und dass er es gut mit uns meint und sein Ziel zum Ende bringen wird, dann können wir auch seinen Wegen vertrauen, wenn wir uns seiner Liebe sicher sind. Also Gott ist der Weingärtner. Und Jesus sagt selbst von sich, ich bin der Weinstock. Der Weinstock, das ist die Pflanze an sich. Es ist der Grundpfeiler, es ist die Grundlage. Ohne den Weinstock keine Pflanze. Also nur Reben, ich weiß nicht, was das wäre, nix. Also der Weinstock ist der, wie soll ich sagen, der Teil von der Pflanze, wo alles durchfließt. Das ganze Leben, die ganze Kraft zieht die Pflanze durch den Weinstock. Und liest man das Johannesevangelium, kann ich euch auch nur ermutigen dazu, das mal wirklich komplett durchzulesen, dann stellt man fest, wie klar Jesus davon geredet hat, dass er der Sohn Gottes ist, dass er allein der Weg zu Gott ist und dass nur durch Jesus Versöhnung mit Gott und Beziehung mit Gott möglich ist. Und das hat damals schon einen Riesentumult ausgelöst. Wie kann der das von sich behaupten? Wie kann der von sich sagen, dass es nur durch ihn geht? Und ich sag euch, es hat sich bis heute nicht geändert. Wie können die Christen behaupten, dass Jesus der einzige Weg ist zu Gott? Das stößt heute schon auf viel Gegenwind und viel Gegenstimmen, aber es steht in Gottes Wort. Und ich vertraue Gottes Wort, dass es so ist, Jesus allein ist der Weg zu Gott. Wir finden nur Leben bei Jesus und durch Jesus. So, dann kommen wir zu der dritten Personengruppe. Seine Jünger sind die Reben. Er sagt, ihr seid die Reben und wir schließen uns da heute alle mit ein. Wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir die Reben. Und es ist offensichtlich, die Reben können ohne den Weinstock nicht überleben. Sie verdorren, sie bringen keine Frucht. Und es ist überlebenswichtig, dass die Rebe am Weinstock dranbleibt. Eine Rebe kann jetzt nicht sagen, gut, ich starte jetzt mal einen neuen Weinstock und löse mich ab. Das funktioniert nicht. Es braucht die Verbindung zum Weinstock. Und ich bin mir sicher, dass Jesus das zu seinen Jüngern sagt, weil er wusste, die Jungs, die Männer und auch natürlich die Frauen gehörten natürlich auch dazu, seine Jünger, können nur überleben, wenn sie an ihm dranbleiben. Er wusste, was geschehen würde, dass er am Kreuz sterben würde, dass er natürlich wieder auferstehen würde. Er wusste aber, er geht auch wieder zurück zum Vater und er wusste, er muss seinen Jüngern diese Botschaft weitergeben, sonst werden sie geistlich untergehen. Sonst wird es nicht funktionieren. Und er sagt diese Botschaft seinen Jüngern, okay, ihr müsst an mir dranbleiben, sonst funktioniert es nicht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich sag euch, ohne Jesus können wir ja einpacken. Da brauchen wir uns auch nicht treffen. Wäre vielleicht ganz nett, aber wir brauchen Jesus, um geistlich zu überleben. Und ich glaube, dass die letzten Wochen, dass Jesus uns das Neue bewusst machen wollte. Ihr braucht mich, um in der turbulenten Zeit, in der wir leben, wo so viel erzählt wird und so viel Nachrichten, die können ja durchaus sehr verunsichernd sein und so weiter. Aber wo Jesus uns neu sagt, ihr müsst an mir dranbleiben, sonst wird es nicht klappen. Sonst werdet ihr untergehen, so wie Petrus, als er aus dem Boot steigt und seinen Blick abwendet von ihm und auf die Wellen schaut. So, Jesus sagt, bleibt in mir. Wir brauchen diesen sicheren Stand in Jesus. Und jetzt ist ja immer die große Frage, bleibt in mir, ja, wie machen wir das denn? Weil ich stelle mir dann immer ganz konkret die Frage, ja, ich will in Jesus bleiben, aber wie denn? Also was mache ich denn da jetzt ganz konkret? Und ich glaube, es ist zum einen gut, dass wir uns bewusst werden, erstmal, welche der drei Aspekte wir denn sind. Wir sind nicht der Weingärtner, wir sind auch nicht der Weinstock, aber wir sind die Reben. Das heißt, wir sind abhängig von Gott, wir sind abhängig von Jesus, wir sind nur Geschöpf, wir sind nicht Schöpfer und das macht uns erstmal neu demütig und zum anderen entspannt es mich auch tierisch, weil ich weiß, ich muss nicht aus mir heraus Leistung bringen. Ich muss nicht aus mir heraus alles tun, sondern ich weiß, ich bin am Weinstock. Wenn ich an Jesus bleibe, das ist das Wichtigste. Denn nämlich dann fließt die Kraft zu mir. Und ich habe selber persönlich gemerkt, das ist so wichtig. Also das ist echt, wie soll ich sagen, Grundkurs Lektion 1. Aber ich glaube, es ist immer wieder wichtig, mir ist es persönlich wichtig geworden, hey, verbringe Zeit mit deinem Herrn. Bete und lies in der Bibel. Ich weiß, ihr sagt jetzt, ja, wissen wir ja, also ist doch klar. Aber ganz ernsthaft, es fällt uns ja nicht einfach so aus der Hand, außer jemand hat richtig eine gute Routine entwickelt. Und dann gratuliere ich dir von Herzen, dass du das hinbekommst. Aber ich glaube, es ist immer wieder ein Kampf, aber es ist enorm wichtig, um an Jesus dran zu bleiben, dass wir wirklich diese 1-zu-1-Verbindung mit ihm haben, dass wir ihn suchen im Gebet, dass wir in seinem Wort lesen. Und ich sag euch, ich habe die Bibel schon oft gelesen, aber ich entdecke immer wieder neue Dinge, die mit meinem ganz konkreten Alltag als Mama und als Ehefrau und manchmal auch als Pastorin zu tun hat. Wir brauchen diese Verbindung und diese Beziehung mit Jesus. Und das brauchen wir in guten Zeiten und ganz besonders natürlich auch in schlechten. So, ich möchte aber noch einen Punkt weitergehen. Und zwar habe ich mich gefragt, was sagt denn Jesus jetzt ganz konkret zu seinen Jüngern? Und Jesus erklärt seinen Jüngern tatsächlich in dieser Bibelstelle, was es heißt, in ihm zu bleiben. Und ich muss sagen, ich war echt teilweise ein bisschen überrascht, dass Jesus das damit meint, eigentlich, indem er das zu seinen Jüngern sagt. Und ich möchte jetzt weiterlesen den Text ab Vers 9. Da heißt es, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Also Jesus sagt, bleibt in mir. Er definiert es genau, bleibt in meiner Liebe. Und jetzt geht die Definition weiter. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso, wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Und jetzt definiert Jesus nochmal, ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Und ich fand es echt interessant, weil Jesus sagt hier, was es denn bedeutet, in seiner Liebe zu bleiben, nämlich so zu lieben wie er. Und den Nächsten zu lieben, wie man sich selbst liebt. Das sagt er nicht in dieser Bibelstelle, aber ihr kennt alle diesen Bibelvers. Jesus sagt, in ihm bleiben und in seiner Liebe bleiben heißt ihm gehorchen. Das hören wir auch irgendwie nicht so oft. Ich weiß auch nicht. In einige Minuten, würde ich mal sagen, davor sagt Jesus seinen Jüngern, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und ich glaube, Gehorsam und Liebe gehen Hand in Hand. Wir verbinden oft Liebe mit Gefühlen. Und wenn jemand sagt, ich liebe Jesus, dann haben wir jemanden vor Augen, der total begeistert ist von Jesus und dem man das ansieht und der sagt, oh, ich bin so verliebt in Jesus und oh, der ist so toll und wirklich sprüht vor Begeisterung und Hingabe. Und ja, das ist total super. Das ist total gut, wenn du so ein, sag ich mal, eine Hochphase hast und sagst, okay, ich liebe Jesus und ich bin total begeistert. Es ist auf jeden Fall gut. Es ist total gut, von Jesus begeistert zu sein. Und es ist auch gut, wenn unsere Emotionen da positiv mitspielen. Aber so definiert Jesus gar nicht Liebe, sondern er sagt, der mir gehorsam ist, der liebt mich. Es gibt einen Witz, ich erzähle euch mal einen Witz. Und zwar schreibt ein Mann seiner Freundin einen Liebesbrief. Und er schreibt, für dich würde ich auf die höchsten Berge steigen, die tiefsten Täler durchqueren und sogar durch den Ozean schwimmen. Am Ende unterzeichnet er, dein dich über alles liebender Michael. PS, wenn es heute Abend nicht regnet, hole ich dich von der Arbeit ab. Ja, ich habe gedacht, ja, in der Ehe oder in der Beziehung funktioniert es doch genauso. Es ist total super, wenn man verliebt ist, wenn man begeistert ist vom anderen. Aber es zeigt sich doch dann auch in der Praxis. Wenn dein Partner nur ständig blumige Worte hätte für dich, es sich aber nie zeigen würde im Alltag, dass er dich liebt, dann würdest du das wahrscheinlich auch schwierig finden. Und es wäre eine komische Beziehung. Jesus sagt, deine Liebe zu mir zeigt sich im Gehorsam. Und diesen Gehorsam, habe ich euch schon gesagt, definierte er weiter. Mein Gebot für euch ist, dass ihr einander liebt. Und da bin ich mir auch sicher, dass Jesus im Kopf hatte, was auf die Jünger jetzt zukommen wird. Welche Herausforderungen, welche Krisen sie durchleiden würden, welche persönlichen Krisen, welche Aufgaben sie auch gestellt bekommen würden, nämlich Gemeinde zu gründen, ohne zu wissen, was das überhaupt ist. Und er wusste, das alles kann nur gut gehen, wenn sie gemeinsam unterwegs sind. Wenn sie gemeinsam unterwegs sind und einander lieben und einander dienen. Ich bin mir sicher, dass wir in Jesus nur bleiben können und Frucht bringen können, wenn wir zu einem mit ihm natürlich eins zu eins zusammenleben und Gemeinschaft mit ihm haben, aber wenn wir auch in Gemeinschaft einander lieben und einander dienen. Und ich weiß, in den letzten Wochen war das rein praktisch schon mal ein bisschen schwierig umzusetzen. Aber ich muss euch sagen, wenn ich allgemein die letzten, ich sag mal Jahre, vielleicht Monate, Jahre in Gemeinde reinschaue, ich meine jetzt nicht unsere Gemeinde, aber in unterschiedliche Gemeinden, da bin ich echt erschrocken. Wie viel Unfriede, wie viel Streit, wie viel ja einfach nicht Gutes unter Gottes Kindern ist. Und ich bin da echt, wie soll ich sagen, erschrocken. Ich bin erschrocken und denke, wie kann das denn sein, dass Gottes Kinder so miteinander umgehen? Und wo Zerbruch ist, wo Spaltung ist und so weiter. Und ich möchte heute uns wirklich ermutigen. Und ich sage immer zu Dani, ich hoffe so, dass es bei uns nie passiert. Und ich glaube, es gibt Präventionsmaßnahmen, nämlich einander zu lieben und einander zu dienen. Und da ist jeder Einzelne von uns aufgefordert. Karl hat so schön gesagt, vorhin jeder von uns ist Gemeinde. Also ihr seid Gemeinde, das sind ja jetzt nicht irgendwie die Manns und Karl und Seltete oder so. Also das ist ja nicht Gemeinde, sondern jeder von euch ist Gemeinde. Und ich wünsche mir so, dass wir an Jesus dranbleiben, egal was kommen mag, und zwar indem wir in Beziehung mit ihm leben und dass wir einander lieben und einander dienen. Und ich glaube, was das ganz konkret für dich bedeutet, ist es für jeden unterschiedlich, weil jeder hat so seine eigenen Herausforderungen da und seine eigenen Baustellen. Aber ich möchte dich ermutigen, dass wir neu Gottes Wort ernst nehmen und danach handeln. Und ich bin mir sicher, wenn wir an Jesus bleiben, und das gebe ich euch als letzten Gedanken mit, dann kommt die Frucht automatisch. Und den Gedanken an diesem Bild vom Weinstock und von den Reben finde ich auch so sympathisch. Weil wie oft denke ich, oh, ich muss Frucht bringen. Man muss was sehen. So, man muss die Frucht sehen. Und dann, aber was macht eine Rebe? Die macht ja nicht, und dann plops, auf einmal ist eine Traube da. So funktioniert es ja nicht, sondern die Rebe bleibt am Weinstock dran und dann kommt die Frucht mit der Zeit. Und Jesus sagte einmal, einen Baum erkennt man daran, welche Frucht er trägt. Und ich glaube auch, wenn wir an Jesus dranbleiben, wenn wir ihn lieben und einander lieben und einander dienen, dann wird man an unserer Frucht erkennen, zu wem wir gehören. Und das finde ich so ermutigend. Also ich möchte selber mir immer wieder sagen, ich möchte die Beziehung zu Jesus pflegen. Ich möchte im Glauben wachsen und ich singe mit meinen Kindern gerade das Kinderlied manchmal abends im Bett. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und wenn ich das singe, denke ich immer, ja, das gilt auch für mich. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Also stärk die Beziehung zu Jesus und erinnere dich in der Begegnung mit Menschen, dass Jesus dich auffordert, okay, du zeigst mir deine Liebe und du liebst mich, wenn du deinen Nächsten liebst. Und wir dürfen das tun, auch wenn unsere Emotionen da nicht so gleich mitkommen. Ne? Wenn wir am Weinstock dran sind, dann ist der Heilige Geist bei uns und gibt uns seine Kraft dazu. Und die brauchen wir auch. Du musst es nicht aus dir selbst heraus tun. Und auch wenn du manchmal denkst, ich bin halt nicht so der menschenfreundliche Typ oder wie auch immer, Gott hilft dir dabei. Und der Heilige Geist wirkt durch dich. Und ich fand es so klasse, dass Karl vorhin den Bibelvers vorgelesen hat. Und ich lese den einfach nochmal vor und möchte jetzt noch die Ergänzung auch noch davor lesen, weil das heißt, das rundet einfach alles ab. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, dass wir uns durchaus die Grundlagen wirklich in Erinnerung rufen können und unser Fundament wirklich stärken können und dicht machen können, dass wir wirklich feststehen in Jesus und an ihm dranbleiben. Ich möchte noch beten für uns. Herr, du bist der Weinstock. Jesus, du bist der Weinstock, Herr. Und wir wollen als deine Jünger an dir dranbleiben, als deine Reben. Jesus, ich sehne mich so danach, dass wir wirklich nach deinem Willen leben und dass wir dir gehorsam sind und es nicht irgendwie aus einem Pflichtgefühl heraus, sondern aus einer Beziehung heraus und weil wir wissen, du meinst es gut und weil wir einfach dich lieben und so dankbar sind für das, was du für uns getan hast. Und ich danke dir, dass wir mit dir leben dürfen, Herr, und ich möchte jeden Einzelnen segnen. Danke dir, dass du jeden kennst und dass du auch weißt, wo jeder steht, und ich möchte dich einfach bitten, dass jeder Vater, dass du sie ziehst, dass du jeden zu dir hinziehst und dass wir in Beziehung mit dir leben, jeden Tag. wie eine Rebe genauso 24 Stunden am Tag am Weinstock ist und nicht nur für eine halbe Stunde am Tag oder so, sondern die ganze Zeit. So möchten wir auch mit dir leben, jeden Tag, jede Stunde. Und ja, ich danke dir, dass du uns dabei hilfst. Und ich bete auch, dass du uns hilfst und uns bewahrst im Umgang miteinander und in Beziehung miteinander, Herr. Dass wir einander lieben und dass wir einander dienen. Dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, Herr. Und ich möchte einfach ganz konkret bitten, dass du unsere Gemeinde wirklich bewahrst, dass dein Friede und deine Liebe herrscht. Und dass du herrschst. Und dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir von Herzen, dass du deine Gemeinde baust und dass wir deine Gemeinde sein dürfen. Und wir wollen als deine Braut rein und ohne Flecken und ohne Runzeln vor dir stehen. Und danke, dass wir auf dem Weg sein dürfen, dass wir jetzt noch nicht perfekt sein müssen, aber du bist mit uns auf dem Weg. Und wir wollen mit dir gehen und dir nachfolgen. Amen.